Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Menschen machen Medien, aber was ist mit der inneren Medienfreiheit? Ich bin seit 60 Jahren immer noch zahlendes Mitglied einer Mediengewerkschaft. Als ich es wurde, hieß sie Rundfunk Fernseh Filmunion, abgekürzt RFFU, heute heißt sie Verdi. Und ich habe da mal nachgeschaut, auf welchem Stand die Gewerkschaft bei der Frage nach der inneren Medienfreiheit ist. Anfang der 70er Jahre hatten bei Radio Bremen Michael Geier und ich als Nachrichtenredakteure mitgeholfen, dass in das Bremer Landesrundfunkgesetz ein erstes Redakteurstatut aufgenommen wurde. Das gibt es heute noch. Und auf der Website von Radio Bremen lese ich unter anderem, ohne falsches Gendern, was in Paragraph 3 steht. Keine Programmmitarbeiter, Mitarbeiterin darf veranlasst oder genötigt werden, in Programmbeiträgen eine Darstellung zu vertreten, die eigenen Recherchen und eigenem Kenntnisstand widerspricht. Unzutreffende Informationen und oder Sachangaben als richtig zu bezeichnen oder weiterzugeben. Informationen, Sachangaben oder Meinungen zurückzuhalten. Der Informantenschutz ist davon nicht berührt. Zitat Ende. Und was lerne ich bei Verdi? Im Internet angeboten wird mir ein Artikel mit dem Titel Innere Medienfreiheit, Redaktionsstatute und weiter? Fragezeichen. Daraus lese ich jetzt mit einem kurzen Nachwort von mir folgende Auszüge. Die Debatte um innere Medienfreiheit ist nicht neu. Im Gegenteil, sie hat ihre Anfänge in den frühen 70ern, brachte eine Statutenbewegung mit Höhen und Tiefen hervor, die im Laufe der Jahre weitgehend zum Erliegen kam. Und dennoch ist das Ringen um innere Medienfreiheit, die Verantwortung der Redakteure für journalistische Qualität in Presse und Rundfunk als ein Träger der Pressefreiheit aktueller denn je. Stichworte wie Trennung von Werbung und Journalismus, Outsourcing ganzer Redaktionsbereiche, berufliche Veränderungen durch multimediale Arbeiten und die zunehmende Arbeitsverdichtung belegen das. Die Geschichte aus dem Nähkästchen der selbstbestimmten und selbstverwalteten Presse, die nun tatsächlich links war im Vergleich zu allen mehr oder minder linksliberalen Verlagshäusern, ist schnell und risikolos erzählt. Sie ist zwar längst in den Zeitläufen untergegangen, aber wer sich ihrer noch erinnert, der findet in dieser Geschichte aus den 70ern alles, was die Bemühungen um die innere Pressefreiheit zu diesem Zeitpunkt in der kleinen Bundesrepublik schon ausgemacht hatte und weiterhin ausmachte. Es geschah in der Tageszeitung Die Neue, die nahezu zeitgleich mit der Tageszeitung, also mit der Taz, im Frühjahr 1979 in West-Berlin gegründet wurde, suchte letztere ihre Leserinnen und Leser vornehmlich im alternativen Lager, so verstand sich Die Neue geradezu als freiwillige publizistische Speerspitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes, ohne sich in dessen Abhängigkeit zu begeben. Denn in der Präambel war festgehalten, was Die Neue sein sollte. Sie ist kein Organ einer Organisation, Partei, Gruppe oder Strömung. Sie ist unabhängig von Institutionen, Organisationen, Parteien oder Gruppen des In- und Auslands. Das gerade achtseitige Blatt erschien in der Die Neue Zeitung und Verlags GmbH und Co. Betriebs KG. Diese per se wackelige Gesellschaft, die ständig auf Kommanditisten oder Spender aus der Leserschaft hoffte, litt chronisch unter Geldmangel, weil die tatsächliche und die prognostizierte Auflage nie deckungsgleich waren. Das Unternehmen überlebte die 2 Jahre seines Bestehens nicht zuletzt auch durch, Achtung, Geldspenden aus Ost-Berlin und, Achtung, durch gelegentliche Aufträge der libyschen Volksdschamahiria. Die Redaktion ausgestattet mit einem Redaktionsstatut, das ihr alle nur denkbaren Rechte der Mitbestimmung einschließlich eines Wirtschaftsausschusses gab, geriet ins Zweifeln, als es um die Frage ging, eine von Libyen finanzierte Beilage gegen einen mehr als angemessenen Preis an die Leser der Zeitung zu bringen. Diese Beilage pries die Aufbautaten des Maghreb-Staates in den allerhöchsten Tönen. Nach hitzigen Debatten, in denen die beiden Geschäftsführer des Unternehmens immer wieder darauf hinwiesen, dass es hier um bares Geld gehe, gab die Redaktion klein bei. Weniger überzeugt durch die politische Notwendigkeit einer solchen Beilage als durch den Umstand, dass die Lohnzahlungen zum wiederholten Male schwer in Rückstand geraten waren. Martin Stock verweist in seinem Buch Innere Medienfreiheit, ein modernes Konzept der Qualitätssicherung, darauf, dass nicht mehr der sogenannte klassische Programmkonflikt, Verbreitung oder Nichtverbreitung einzelner Meinungen und Sachinformationen, im Vordergrund stehe, sondern Auseinandersetzungen über mehr oder minder weitreichende, durch Marktkonkurrenz und Strukturwandel bedingte Eingriffe und Veränderungen. Breit gemacht hat sich in den Sendern eine Einschaltquotenmentalität. Der Strukturwandel, so Martin Schock, habe auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dazu geführt, dass innere Rundfunkfreiheit als normatives Konzept gegenwärtig zunehmend in Frage gestellt wird. Heute sind es technikbedingte Umbrüche und neuartige Marktdynamiken, auch im Online-Bereich, die das Hauptaugenmerk auf sich ziehen. Dabei kommt es zu immer größeren Risiken für Fortbestand und Funktionstüchtigkeit eines gemeinwohlorientierten Rundfunks. Es ist demnach nicht mehr der frühere stark politisierte Meinungsjournalismus mit seinem Pro und Contra, der die hauptsächliche Agenda der Redakteursausschüsse ausmacht und die Redakteursversammlungen füllt. Vielmehr sind dies jetzt Auseinandersetzungen über mehr oder minder weitreichende, durch Marktkonkurrenz und Strukturwandel bedingte Eingriffe und Veränderungen. Auf eine kurze Formel gebracht, vom Programm zum Strukturkonflikt. Bei den privatrechtlichen Sendern war die innere Rundfunkfreiheit trotz aller Kontrollinstitutionen von Beginn an, 1984, nahmen in Ludwigshafen und in München die ersten privatkommerziellen Sender den Betrieb auf, nie so richtig ernst genommen worden. Weder von den Unternehmern noch von den Journalistinnen und Journalisten. Journalismus hat sich in weiten Teilen zum Entertainment gewandelt, dessen Ziel danach erreicht ist, wenn die Informationen, die ja die Basis der Meinungsfreiheit sind, hinter der Personalisierung und der Boulevardisierung verschwinden. Nachrichtenleute, so sagt man, befinden sich at the end of an area. So kommt es dann, dass als Spitzenmeldung einer abendlichen Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitgeteilt wird, Herr Lehmann und nicht Herr Kahn werde das Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft hüten. Das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Umstand, dass der deutsche Bankchef Ackermann weiterhin vor Gericht seine Unschuld beteuert habe, überhaupt für eine Nachricht gehalten wird. Dass die Talkshow Hart aber fair den Deutschen Fernsehpreis als beste Informationssendung erhält. Hinzu kommt, dass sowohl in den Spezialinteressenmagazinen der Printmedien wie denen der audiovisuellen Medien die Grenzen zwischen Information, PR und Werbung nahezu vollkommen verschwinden. Das Publikum wird dabei im Unklaren darüber gelassen, wer hier gerade worüber mit welchem Interesse spricht. Ihm entgeht aber dennoch nicht, was in und mit den Medien passiert. In der Wertschätzung von Berufen in der Bevölkerung sind nach einer Allensbach-Umfrage die Journalisten, die 1993 noch im Mittelfeld lagen, auf den viertletzten Platz abgerutscht. Hinter ihnen liegen Buchhändler, Politiker, Fernsehmoderatoren und Gewerkschaftsführer. So fragwürdig auch immer derartige Umfragen sein mögen, so tradieren Journalisten weiterhin einen gewissen Standesdünkel, der sehr beharrlich ignoriert, dass die Verhältnisse schon lange nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Gut waren die Zeiten auch damals nicht, aber anders. Ohne Zweifel so stabil, dass sie geradezu zur Veränderung einluden. Denn Veränderung ist dringend geboten. Ob die vorhandenen Gremien wiederbelebt oder verändert werden können, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Sicher ist, dass jenseits von Redaktionsstatuten über andere Formen der inneren Medienfreiheit nachgedacht werden muss. Ende meiner Lesung aus dem von Verdi im Internet nachzulesenden Artikel von Bernhard Schneidewind und Katrin Gerloff. Datum 21. November 2006. Das ist 18 Jahre her.